Also, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Lineare Algebra. Ich vertrete wieder Frau Weidecker. Und ihr seid das letzte Mal irgendwo mitten im Beweis von Lemma 9.8 stecken geblieben. Also, kurze Erinnerung, was in 9.8 passiert. Man hat irgendwie die übliche Generalvoraussetzung mit Endomorphismus Alpha. Und ihr habt schon gezeigt, dass P Alpha normiert ist, dass der Graph von P Alpha gleich der Dimension von dem Vektorraum ist. Und wenn wir jetzt irgendwie so ein Lambda, also so ein Lambda aus K haben, dann wollen wir jetzt zeigen, dass diese drei Aussagen widerstehen, also dass Lambda ein Eigenwert ist, dass der Kern von Lambda bei der Identität minus Alpha nicht trivial ist und dass Lambda eine Nullstelle von P Alpha ist, dass die drei Aussagen gleichwertig sind. Und tatsächlich zeigt ihr das meiste davon in einer Übungsserie, vermutlich Serie 20. Und das Einzige, was wir irgendwie zeigen wollen, jetzt hier, ist irgendwie, dass aus B C folgt. Dass B aus C folgt, funktioniert quasi genauso wie das, was wir jetzt machen, nur in die andere Richtung. Und dass A und B äquivalent sind, das werdet ihr dann auch irgendwie sehen. Gut. Ihr wart auch das letzte Mal in der Richtung schon relativ weit gekommen. Und zwar habt ihr gezeigt, also genau, die Notation war irgendwie, wir haben irgendwie die Dimension ist mindestens 1, weil wir sonst nicht zeigen mussten, die Dimension ist n, wir haben eine geordnete Basis, geht gut. Und dann haben wir schon gezeigt, also die Voraussetzung von A, wir wollen den Beweis von B macht C machen. Wir haben bereits gezeigt, also genau, die Aussage von B ist, dass die Vektoren nicht trivial ist, und ihr habt bereits gezeigt, dass die Determinante von der Abbildungsmatrix gleich 0k ist. Genau, so weit wart ihr. Und die Aussage war, jetzt passiert nicht mehr viel, aber wir müssen es trotzdem mal noch machen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie so einen Basisvektor nehmen, aus dem Punkt, wenn wir uns angucken, was dann mit B durch die Abbildung passiert, dann ist B abgebildet mit Lambda-Variable minus Alpha definiert als Lambda mal B minus B Alpha. Und wenn wir uns jetzt angucken, was uns das für die Abbildungsmatrix sagt, das heißt, die Abbildungsmatrix von Lambda mal der Identität auf V minus Alpha bezüglich B, das ist jetzt einfach Lambda mal der Eigenmatrix. Das ist quasi immer dieser erste Eintrag, dann sehen wir Lambda und der Eintrag selber. Und das, was sich hier hinten ergibt, ist einfach die Abbildungsmatrix von Alpha. Und das ist im Wesentlichen die ICE-Verbindung, die uns sagt, dass Abbildungsmatrizen und Homomorphismus dazwischen ein Homomorphismus ist. Genau. Und wir haben festgestellt, dass die Determinante von gleich 0k ist. Das heißt, auch die Determinante von diesem Ausdruck ist gleich 0k. Und das erinnert uns jetzt so stark an charakteristische Polynom, dass es gleich dem charakteristischen Polynom ist, wenn wir da Lambda einsetzen. Genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind. Okay, so viel dazu. dann können wir uns das in einem Beispiel mal ansehen. Und zwar haben wir das Beispiel 9.9, das ist auch im Kurzschritt. Gut, wir haben irgendwie unsere übliche Generalvoraussetzung und wir haben den n-dimensionalen Vektorraum. Und dann ist jetzt die Aussage, dass die Identität das charakteristische Polynom x minus 1k auf n hat. Und zwar, weil wenn wir irgendwie die Abbildungsmatrix der Identität bezüglich irgendeiner geordneten Basis hinschreiben, dann ist das die Einheitsmatrix. Wenn wir uns also jetzt das charakteristische Polynom, also x mal der Einheitsmatrix minus der Abbildungsmatrix angucken, dann steht da auf der Hauptdiagonalen jeweils x minus 1k. Und wenn wir dann die Determinante bilden, ist es eine Diagonalmatrix. Wir können also einfach das Produkt über die Einträge bilden. Und die ist halt dann irgendwie bei der n-dimensionalen Matrix, das ist halt x minus 1k auf n. Und was sehen wir? Wir haben gerade gesagt, dass die Eigenwerte genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms sind. Die einzige Nullstelle, die dieses charakteristische Polynom hat, ist irgendwie 1k. Das heißt, 1k ist der einzige Eigenwert der Identität. Das ist gut zu wissen. Okay, machen wir irgendwie ein interessanteres Beispiel. Also wir nehmen irgendwie einen dreidimensionalen Vektorraum, r hoch 3. Wir nehmen einen Endomorphismus Alpha und die geordnete Standardbasis vom R hoch 3 und dann haben wir irgendwie die Abbildungsmatrix, also Alpha ist gegeben durch die Abbildungsmatrix, die da steht. Wenn wir jetzt das charakteristische Polynom ausrechnen, dann ist die Formel immer noch, wir nehmen die Determinante von x mal der Einheitsmatrix minus der Abbildungsmatrix. Das heißt, wir schreiben irgendwie in der Hauptdiagonalen überall x hin und dann ziehen wir quasi die Abbildungsmatrix davon ab. Dann kriegen wir genau das, was da steht. X minus 1, 0, 0, 0, x minus 1, 0 minus 2. X minus 1, und wenn wir jetzt nach der ersten Zeile entwickeln oder der ersten Spalte, das ist egal, kriegen wir also x minus 1 mal die Determinante von dem, wenn wir die erste Zeile und die erste Spalte streichen. Und das ist irgendwie die Determinante von x minus 1 minus 2, x minus 1. Gut, und die Determinante davon können wir ausrechnen. Das ist irgendwie x² minus x minus, minus 2 mal minus 1. Also insgesamt x² minus x minus 2. Und weil das jetzt da nicht steht, kann man das irgendwie gleich noch kurz in Primfaktoren verlegen. Also in Primfaktoren, zum Beispiel in Linearfaktoren. Das heißt, das für Alpha, was wir da eigentlich haben, das ist jetzt irgendwie x minus 1 mal x plus 1 mal x minus 2. Genau, einfach weil x² minus x minus 2 x plus 1 mal x minus 2 ist. Und jetzt können wir die Nullstellen dieses Polynoms bestimmen. Das ist relativ entspannt, weil wir das in Linearfaktoren darstellen haben. Das heißt, Nullstellen sind 1, minus 1, 2. Das heißt, die Eigenwerte von unserer Abbildung Alpha sind jetzt genau 1, minus 1 und 2. Und das ist in der Übung schon so ein bisschen geübt worden quasi. In der ersten Zeile konnten wir den Eigenwert 1 direkt ablesen. Den Eigenwert 2 und minus 1, den kann man irgendwie nicht so direkt ablesen. Ja.
Könntest du bitte die Strategie untermachen, dass ich manche aus irgendwie nichts?
Okay. Ich habe nur das Polynom zerlegt, es ist nicht super viel Spannendes passiert. Okay. So, und ihr werdet dann also jetzt irgendwie in Zukunft irgendwie ständig irgendwelche Eigenwerte über irgendwelche charakteristischen Polynome ausrechnen. Und für den Spezialfall, dass irgendwie 0 ein Eigenwert ist, können wir tatsächlich sogar noch ein paar coole andere Aussagen machen. Also im Wesentlichen ist jetzt irgendwie Lemma 9 10 ein Spezialfall von Lemma 9 8. Und wir zeigen das mal. Vielleicht weiß ich das da drüben. Dann können wir jetzt die Karte nehmen. So. In Serie 18, die ihr jetzt irgendwie nicht in die Vergangenheit ist, werde ich euch zeigen, dass der Kern von Lambda bei der Identität minus Alpha das gleiche ist wie der Kern von Alpha minus Lambda bei der Identität. Wenn Lambda jetzt 0k ist, dann können wir dieses Lambda bei der Identität auch weglassen, weil dann irgendwie nichts passiert, weil es ja die Nullabbildung ist. Also, naja, genau, weil ja halt dann nichts passiert. Moment. Jetzt habe ich nicht verstanden. Also, der Serie 18, das ist Aufgabe 4, ist der Kern benutzen und da statt dem Lambda, was da drin steht, einfach 0k einsetzen, dann folgt direkt, dass a und b gleichwertig sind. Das ist die Aussage in 9.8. nicht invertierbar. Nicht invertierbar zu sein bedeutet dadurch, dass wir einen Endomorphismus haben, dass wir weder injektiv noch surjektiv sind, weil wenn wir nämlich das eine wären, dann wären wir auch das andere, weil die Dimension bei einem Endomorphismus vorne und hinten gleich sind, also von Zielbereich, von Zielbereich. Das heißt, mit der Bewegung kann eben, kommt klar, dass wir einen Endomorphismus haben.
Zusammenfassen,
dann kriegen wir aus diesem ersten Ausdruck hier raus x hoch 3 plus x mal minus x, also minus x Quadrat. Und dann haben wir hier minus 3x stehen, da plus 2x kriegen, also insgesamt minus 1x. Und hier stehen plus 3 und da minus 2, also plus 1. Gut. Und jetzt kann man irgendwie geschickt versuchen, Nullstellen zu raten. Und man versucht als erstes immer erstmal 1 und minus 1 einzusetzen, weil Übungsaufgaben üblicherweise angenehme Nullstellen haben, damit man das irgendwie geschickt machen kann. Das heißt, wenn wir da irgendwie 1 einsetzen, stellen wir fest, das ist eine Nullstelle. Das heißt, wir können irgendwie versuchen, x minus 1 auszuklammern durch Polynomdivision. Und dann kriegen wir raus, dass dann übrig bleibt x2 minus 1, wenn wir das gemacht haben. Und x2 minus 1 ist irgendwie x minus 1 mal x plus 1. So, also genau. Der wichtige Hinweis ist, Nullstellen raten Polynomdivision. Oder wenn es irgendwie ein Polynom von Grad 2 ist, irgendwie PQ-Formel oder Mitternachtsformel oder wie auch immer ihr die nennt, dann kriegt man irgendwie so eine Zerlegung in Binärfaktoren und wir können unsere Eigenwerte ablesen, weil die Nullstellen dieses Polynoms jetzt genau 1 und minus 1 sind. Das heißt, unsere Eigenwerte sind genau 1 und minus 1. Gut. Soweit. Gibt es da schon mal Fragen zu? Wenn ich irgendwas zu schnell erkläre, dann bitte bremsen. Oder Zwischenfragen oder so. Okay. Wir wollen jetzt auch noch die Eigenräume ausrechnen. Also wir haben jetzt die Eigenwerte bestimmt, wir wollen jetzt wissen, wie die Eigenräume aussehen. Und das machen wir, indem wir anfangen mit dem Eigenwert 1. Und der Eigenraum zum Wert 1 sind jetzt also genau alle Vektoren v, die halt abgebildet mit Alpha genau einmal sich selbst ergeben, also v Alpha gleich v. Und das ist, wie wir uns überlegt haben, der Kern von der Identität von v minus Alpha. Okay, und dann gibt es diese Übungsserie 18, die uns sagt, dass das dann gleich dem Kern von Alpha minus der Identität von v ist. Und jetzt gucken wir uns die Abbildungsmatrix an, die zu Alpha minus der Identität gehört. Und die ist einfach per Homomorphismus, also ICE-Verbindung, A minus der Einheitsmatrix. Und wenn wir uns das angucken, ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Ja, okay, das ist gut. Moment, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Ich hoffe, es ist noch groß genug, dass ihr das erkennen könnt. Okay. Das heißt, wir nehmen einfach diese Matrix da und ziehen auf der Hauptdiagonalen jeweils 1 ab und dann kriegen wir die Matrix, die da unten steht. Also minus 1, minus 1, 1, 3, minus 3, minus 3, 3, minus 2, minus 2, 2. So, und jetzt können wir irgendwie den Rang ablesen, weil relativ offensichtlich ist, dass die Zeilen, also dass die zweite und die dritte Zeile Vielfache der ersten Zeile sind. Das heißt, der Rang dieser Matrix, also der Rang von C, ist irgendwie 1, das ist also auch die Dimension des Bildes von Alpha minus der Identität. Und dann können wir jetzt die Dimension des Kerns ausrechnen. Ich kann es wieder einen Tucken größer machen. Weil die Dimension des Kerns genau unsere Dimension, also 3, minus der Dimension des Bildes ist also 2. Das heißt, wir wissen jetzt, was die Dimension des Eigenraums ist. Nämlich 2. So, und das ist irgendwie schon ein ziemlich guter Schritt. Das ist eigentlich oft das Einzige, was uns reicht. Also meistens wollen wir, und dazu kommen wir dann gleich, das hat dann auch noch fancy Begriffe, aber meistens wollen wir nur die Dimension des Eigenraums wissen, weil wir nämlich auch dann schon uns überlegen können, wenn jetzt die Dimension des Eigenraums 2 ist, finden wir also eine Basis davon, von Dimension, also eine Vermächtigkeit 2, und jeder dieser Basisvektoren hat irgendwie, also das Eigenvektor zum Eigenwert 1. Das hilft uns schon mal viel. Aber weil wir es können, können wir auch die Basis einfach noch ausrechnen. Immer wann es gut ist, manchmal auch die Basis ausrechnen zu können. Genau. Und dafür lösen wir jetzt das lineare Gleichungssystem x mal c gleich 0. Und zwar, warum machen wir das? Dazu mache ich gleich eine Notiz an der Tafel, aber erstmal die Überlegung. Wenn wir jetzt irgendwie, also sonst sage ich ja irgendwie immer ständig, man darf nur irgendwas mit der Abbildungsmatrix multiplizieren, wenn die Abbildungsmatrix die geordnete Standardbasis hat, bezüglich derer sie aufgestellt wurde. C hatte irgendwie, ist bezüglich unserer Basis B gut und das muss nicht unbedingt die geordnete Standardbasis sein, weil wir einfach nicht wissen, was V1, V2 und V3 sind. Aber da hinten kommt irgendwie 0, 0, 0, 0 raus. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, was da eigentlich passiert, dann geht alles gut. Überlegen wir uns das mal kurz. Vielleicht mit A, also das andere Tafel. Also wenn wir uns überlegen, was da passiert, das Lösungs-, das Linien-Seitensystem x. Wir haben c gleich 0, 0, 0. Wenn wir da multiplizieren, dann kommt da raus mit dieser Koordinatenabbildungsüberlegung, dass also x1 mal v1 plus x2 mal v2 plus x3 mal v3 abgebildet mit Alpha, das ist irgendwie genau das, was ich irgendwie aufschlüsse, wenn ich die andere Basis nehme, gleich 0 mal v1 plus 0 mal v2 plus 0 mal v3 ist. Das ist irgendwie genau der Nullvektor. Und das ist also ein F. Das ist genau der Fall. Genau da. Und das ist irgendwie so dass ich eins plus. Die Abbildungsmatrix C war nicht Alpha, sondern Alpha minus X extrem auf V. Das heißt, das wäre dann halt 2 mal V2 plus 3 mal V3 Elemente im Kern. Also ja, wir können da jetzt irgendwie tatsächlich mal Dinge multiplizieren. Wir müssen uns aber aufpassen, dass die Lösung des linearen Gleichungssystems nicht unser Vektor ist, sondern nur die Koeffizienten vor dem Vektor von den Elementen, die da im einen Raum liegen. Und das ist halt irgendwie eine Folge davon, dass irgendwie der Koordinatenvektor zum Nullvektor, egal was die geordnete Basis ist, immer 0 und 0 ist. Genau, das ist ein kurzer Einschub gewesen, warum uns jetzt eigentlich interessiert, was wir da ausrechnen. Also, wir rechnen ja jetzt aus die Lösung des linearen Gleichungssystems x Stern c gleich 0, 0. Und wenn wir uns nochmal angucken, was c war, das passt jetzt erfolgreich nicht auf eine Stelle, aber wir haben ja festgestellt, c hat irgendwie Rang 1 und wenn wir irgendwie die erste Spalte von der zweiten Spalte abziehen und auf die dritte Spalte addieren, dann verschwinden einfach die letzten beiden Spalten. Das heißt, wenn wir das irgendwie quasi in eine untere Dreiecksmatrix umformen, dann sieht die C0, nennen wir die C0, dann sieht die eben genauso aus. Okay. Und die Lösung dieses linearen Gleichungssystems ist jetzt halt irgendwie, dass minus x1, minus 3x2, minus 2x3 gleich 0 ist. Weil aus den anderen beiden kriegen wir irgendwie keine Bedingung. Die können wir jetzt nach x1 umstellen, die Gleichung. Und dann kriegen wir als Lösungsmenge halt, x1 ist jetzt irgendwie minus 3x2 minus 2x3. Das heißt, wenn wir für x2a einsetzen und für x3b, dann ist die Lösungsmenge eben genau minus 3a minus 2b, a, b mit a, b reelle Zahlen. Und wir sehen auch, dass diese Lösungsmenge tatsächlich, also dieser Lösungsraum dann tatsächlich Dimension 2 hat, so wie wir das wollten für den Kern. Also, genau. Für den Eigenraum. Und zwar müssen wir jetzt noch diesen Schritt machen, dass es meint, dass die Lösungsmenge uns nur die Koordinaten liefert, die wir jetzt benutzen müssen, um den Lösungsweg, also die Vektoren aus dem einen Raum auszurechnen. Das heißt, wenn wir jetzt den einen Raum angucken, dann müssen wir irgendwie als Koeffizienten genau dieses minus 3a minus 2b mal v1 plus a mal v2 plus b mal v3 nehmen und das jetzt unser Eigenraum für alle a, b aus der Kante. So, wir haben unseren Eigenraum ausgerechnet. Sehr gut. Wir brauchen noch eine Basis, und zwar können wir jetzt einmal a gleich 1 und b gleich 0 setzen und einmal b gleich 1 und a gleich 0 und dann kriegen wir irgendwie zwei tatsächlich linearunabhängige Vektoren. Die sind irgendwie minus 3 mal v1 plus, minus 3 mal v1 plus v2 und minus 2 mal v1 plus v3. Und wir haben zwei Eigenvektoren gefunden, die wiederum eine Basis für den Eigenraum bilden. Ja, das ist toll. Und ihr freut euch irgendwie zu wenig. Aber wir haben den Eigenraum ausgerechnet. Und alles, was wir jetzt gemacht haben, könnt ihr irgendwie in der Übungsserie 19, glaube ich, dann nochmal selber machen. Genau. Für minus 1 ist das Ganze ein bisschen entspannter. Auch da suchen wir wieder den Eigenraum. Und der Eigenraum ist irgendwie jetzt der Kern von Alpha plus der Identität auf V. Und wie vorher rechnen wir jetzt also die Abbildungsmatrix plus die Einheitsmatrix aus. Das ist irgendwie jetzt diese Matrix hier. Und wir sehen, weil wir scharf hingucken, dass irgendwie die dritte Zeile die Summe der ersten beiden Zeilen ist und dass die ersten beiden Zeilen eine linearunabhängige Menge bilden. Das heißt, der Rang dieser Matrix ist 2. Das heißt, die Dimension des Kerns ist also 1. Genau. Jetzt lösen wir wieder so ein lineares Gleichungssystem, diesmal mit, oh, mit x Stern d, das sollte mal irgendwie noch korrigiert werden, da muss dann d stehen. Genau, also wir lösen jetzt das lineare Gleichungssystem x Stern d gleich dem Nullvektor und das machen wir jetzt, indem wir uns überlegen, dass wir wieder eine untere Dreieckspalte brauchen. Das heißt, wir nehmen irgendwie die erste Spalte und addieren die auf die zweite Spalte, dann verschwindet die Eintrag da oben und wir kriegen tatsächlich minus 4 minus 4 raus. Und wenn wir sie auf die dritte Spalte, von der dritten Spalte abziehen, dann kriegen wir da irgendwie 0, 6, 6 raus. Und deswegen ist irgendwie diese Additionsmatrix 2, 3, 6 Viertel liefert uns tatsächlich die Nullspalte hinten. Dass wir eine Nullspalte kriegen, ist irgendwie klar, weil wir uns überlegt haben, dass der dann 2 ist. So, und wenn wir das jetzt lösen, dann kriegen wir irgendwie zwei Bedingungen, nämlich dass minus 4x2 minus 4x3 gleich 0 ist, also insbesondere ist irgendwie x3 minus x2 und aus der ersten Zeile kriegen wir raus, dass x1 minus 3 mal x2 minus 2x3 gleich 0 ist. Also können wir da jetzt irgendwie für x3 minus x2 einsetzen und kriegen raus, dass x1 gleich x2 ist. Und die Lösungsmenge unseres linearen Gleichungssystems ist also jetzt a, a minus a. Und wenn wir das jetzt wieder zurück übersetzen in den Eigenraum, dann ist irgendwie der Eigenraum zu minus 1 genau das Erzeugnis von v1 plus v2 minus v3. So, was haben wir jetzt geschafft? Wir haben den zweidimensionalen Eigenraum zum Eigenwert 1 ausgerechnet und den eindimensionalen Eigenraum zum Eigenwert minus 1. Und jetzt können wir uns auch, ohne dass wir die Basis hinschreiben, überlegen, wie das aussieht. Also wenn wir jetzt irgendwie die Basiswechsel machen könnten, dann können wir eine Diagonalmatrix hinschreiben, auf der irgendwie der Eigenwert 1 zweimal auftaucht und der Eigenwert minus 1 einmal. Und wenn wir das irgendwie mit unserer Basis, wir nennen sie mal die Basisvektoren W1, W2 und W3, wenn wir das damit machen, dann passiert auch genau das. Also wenn wir jetzt W1 irgendwie unseren ersten Basisvektor aus dem Eigenraum zum Eigenwert 1 nehmen und als W2 den zweiten Basisvektor zum Eigenraum vom Eigenraum 1 und W3 halt den Basisvektor, den wir zum Eigenwert minus 1 gefunden haben, dann ist die Abbildungsmatrix bezüglich dieser geordneten Basis W1 Hut genau die Diagonalmatrix, die 1, 1 und minus 1 auf der Diagonal steht. Genau. Insbesondere haben wir eine Basis aus Eigenvektoren gefunden, das heißt, die Abbildung ist tatsächlich diagonalisierbar. Und das hätten wir uns vorneweg überlegen können, aber wir wollten das jetzt einmal ausrechnen, weil wir es können, und wir haben das jetzt getan. So, das ist der Zusammenhang zu diagonalisierbar. Okay, und das mit diagonalisierbar ist großartig und das wollen wir ständig haben, einfach weil wir Eigenwerte gerne ausrechnen können wollen, weil irgendwie mit Diagonalmatrizen rechnen einfach so viel einfacher ist als mit allem anderen. Und deswegen ist das Ziel für irgendwie einen Teil der linearen Algebra jetzt, möglichst immer eigentlich Abbildungsmatrizen in Diagonalform aufzutreiben. Und dafür müssen wir jetzt noch ein paar Begriffe einführen. Okay, und zwar geht's los. Wenn wir so ein Polynom haben, und zwar, also das wird später immer das charakteristische Polynom sein, aber erstmal, wenn wir ein Polynom haben aus Kx, das nicht das Nullpolynom ist und von dem Lambda eine Nullstelle ist, dann haben wir irgendwie das Lemma 8, das uns sagt, dass wir dann x minus Lambda tatsächlich als Teiler von p abspalten können in Kx. Und wenn wir das also jetzt so oft machen, wie es geht, also in unserem Fall nehmen wir das mal als k, also wenn wir das k mal abspalten können, dann können wir p schreiben als x minus Lambda hoch k mal q, wobei Lambda keine Nullstelle von q mehr ist. Das heißt, es irgendwie x minus Lambda ist irgendwie so oft als Faktor rausgezogen worden, wie es eben geht. Und dann nennt man dieses k die Vielfachheit der Nullstelle in p. Und man nennt es auch, also bezüglich der Abbildung, ist es dann die algebraische Vielfachheit von Lambda in Alpha. Also die Anzahl, wie oft sich die Nullstelle quasi, also die Vielfachheit von Lambda in P Alpha ist die algebraische Vielfachheit. Und die schreiben wir mit viel Lambda, also viel Index Lambda von P. Genau, in unserem Beispiel vorhin, also gerade, haben wir ja irgendwie hingeschrieben, x minus 1 zum Quadrat mal x plus 1. Das heißt, die algebraische Vielfachheit vom Eigenwert 1 ist halt 2 und die algebraische Vielfachheit vom Eigenwert minus 1 ist 1. Gut, das ist die algebraische Vielfachheit. Und der Begriff algebraische gibt nur Sinn, wenn wir jetzt auch noch eine andere Vielfachheit definieren. Und die nennen wir geometrische Vielfachheit. Und das ist einfach nur die Dimension des Eigenraums. Genau, und wir werden irgendwie jetzt dann, heute vielleicht nicht mehr, aber wir werden versuchen, einen Zusammenhang zwischen der Dimension des Eigenraums und der algebraischen Vielfachheit herzustellen, also den Zusammenhang zwischen geometrischer und algebraischer Vielfachheit, weil es das später in Umweiter bringt. Und dann kommt eins von den Begriffen, die ich nicht mag, die aber trotzdem sinnvoll und wichtig und großartig sind, Alpha-Invariant. Also wir nennen einen Teilraum U von V Alpha-Invariant, genau dann, wenn U Alpha eine Teilmenge von U ist, also wenn für alle U aus, also alle kleinen U aus großen U gilt, dass wenn wir sie mit Alpha abbilden, dass wir wieder in U landen. Das heißt Alpha-Invariant, mehr ist es gar nicht. Also man braucht wirklich nur diese Bedingung, wenn ich ein Element aus U abbilde, dann lande ich wieder in U. Gut. Und dann hattet ihr eine Übungsaufgabe in Serie 16, glaube ich. Ja. Serie 16, Aufgabe 4. Die sagt uns, dass das, was wir jetzt definieren, tatsächlich sinnvoll ist. Also, wenn wir einen Alpha-invarianten Teilraum U haben, dann induziert, also lässt sich quasi durch Alpha eine Abbildung von V, den Endomorphismus von V nach U definieren. Und zwar, genau, den bezeichnen wir mit Alpha-Index V nach U und der soll halt von V nach U abbilden. Und zwar definieren wir den so, dass wenn wir den Element V plus U aus dem Faktorraum V nach U haben, dass wir das Bild von V plus U definieren als das Bild von V unter Alpha plus U. Und wir haben uns in dieser Überserie überlegt, dass das erstens eine Abbildung ist und zweitens ein Endomorphismus. Deswegen ergibt es auch alles Sinn, was da steht. Also erstens ist es immer gut, wenn Dinge tatsächlich Abbildungen sind, so wie man das will. Und zweitens ist irgendwie Endomorphismus sehr praktisch eigentlich. Okay. Ich habe euch auch schon begeisterter erlebt. Wir benutzen das jetzt, um zu zeigen, dass man das charakteristische Polynom von Alpha als Produkt von Alpha eingeschränkt auf U mal dem charakteristischen Polynom von diesem induzierten Automorphismus schreiben kann. Dazu werde ich irgendwie zwischendurch etwas von irgendwelchen Tafeln wischen und dann werden wir das beweisen. Ihr könnt mal lesen, was ich da anschreibe. Genau, also wenn V der Nullraum ist, dann ist das charakteristische Polynom von Alpha einfach 1k. Das charakteristische Polynom von Alpha eingeschränkt auf U. Naja, U ist dann auch der Nullraum, weil es ein Unterraum von V ist. Es ist also auch 1k. Und V nach U ist irgendwie auch der Nullraum. Also es ist auch 1k und es ist irgendwie 1 gleich einmal 1. Das ist irgendwie klar. So, da ist irgendwie nichts passiert. Genauso, wenn U der Nullraum ist, dann ist P eingeschränkt, also dann ist Alpha eingeschränkt auf U, also dann ist P Alpha eingeschränkt auf U irgendwie auch per Definition 1k und V nach U ist dann irgendwie isomorph zu V, das heißt Alpha von V nach U, also Alpha V nach U ist irgendwie quasi das gleiche wie Alpha, also tut ungefähr genau das gleiche, nur halt irgendwie auf dieser Faktorstruktur, die isomorph zu V ist, das heißt P Alpha und P von dieser induzierten Endomorphismus, die sind einfach gleich. So, das heißt, wir müssen in dem Fall tatsächlich nichts zeigen. Das heißt, wir wollen jetzt, und wir nennen das mal K, dass die Dimension von U mindestens 1 ist. Einfach damit wir irgendwie jetzt tatsächlich noch was zu haben, so tun haben. Und insbesondere ist die Dimension von die ich mal nenne, auf oder weg. Also ich meine, U ist ein Teilraum von V, das heißt die Dimension von V muss mindestens die Dimension von U sein. Und jetzt gucken wir uns an, was mit Abbildungen passiert. Dafür nehme ich hier noch passende geordnete Basen her.
Und wir wollen
U. Wenn ich etwas in U aus U abbilde mit Alpha, dann ist dadurch, dass U Alpha invariant liegt, der an Alpha invariant ist, das Bild wieder U. Das heißt, ich kann das Bild von einem der Bahnvektoren B1 bis BK darstellen mit Koeffizienten in U. Das heißt, das hier liegt jetzt etwa 0 und diese Koeffizienten sind halt genau die Koeffizienten von, was habe ich da hingeschrieben, die Koeffizienten bezüglich CU, weil CU irgendwie am Anfang genauso aussieht wie BU. Und Alpha angeschaut, also macht halt einfach genau das, was Alpha macht, eben doppelt. So, das erklärt irgendwie, warum hier vorne A steht und da hinten 0. Das ist der einfache Teil. Für den zweiten Teil mache ich so eine kurze Nebennotiz. Die ist irgendwie so ein bisschen unsauer, aber wenn wir jetzt irgendwie mal irgendwas hernehmen auf dem hinteren Teil, also das sind irgendwie ja die ersten K-Basisvektoren, wenn wir uns also angucken, was auf dem K plus 1, K plus 1 bis N passiert. Also wenn wir mal L, K plus 1 bis N und angucken, was irgendwie mit B Alpha, mit BL abgebildet mit Alpha passiert, dann ist das erstmal ein Element aus BL Alpha plus U. Einfach weil BL abgebildet mit Alpha halt eine Repräsentant dieser Nebenklasse ist, das ist nicht sehr viel Spannendes passiert. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie dieser induzierte Endomorphismus definiert ist, dann ist das da genau das gleiche wie BL plus U abgebildet mit diesem Alpha-Kontrapunkt, also mit dem induzierten Endomorphismus. Das ist genau die Definition. So, und was wissen wir jetzt über Alpha abgebildet, also Alpha V von U? Das habe ich da unten geschrieben. Naja, das haben wir beschrieben durch die Abbildungsmatrix M. Das heißt, wir finden jetzt irgendwie, das ist da jetzt drin, das heißt, wir finden irgendwie die passenden Koeffizienten in M, wenn ich die mal mit der üblichen Notation bezeichne, dass irgendwie M, das sind L minus K 1, B K plus 1 und so weiter. Sind die Elemente aus D-Gut ja immer so Repräsentanten von, also nein, die Elemente aus D-Gut sind Elemente aus der Nebenklasse. Das heißt, wenn ich die Repräsentanten, also wenn ich Nebenklassen addiere, kann ich auch die Repräsentanten addieren und dann die Nebenklasse finden. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie geschafft, zu zeigen, dass BL Alpha irgendwie diese Koeffizienten bezüglich der Basisvektoren K plus 1 bis N hat. Also B K plus 1 bis BN und dann auch irgendwas auf U macht. Das irgendwas auf U habe ich irgendwie so ein Pferdchen abgekürzt und das da drüben sind genau die Koeffizienten, die ich aus M kriege. Die stehen also da hinten, weil das halt auf den Basisvektor K plus 1 bis U beginnt. Das heißt, eigentlich habe ich nur gezeigt, dass die Abbildungsmatrix von Alpha genauso aussieht, bezüglich der Basisvektor genauso aussieht, als das M geschrieben ist. Das muss man einmal. Ja.
Die Indizes für M können wir gar nicht lesen.
Also das ist L minus K 1, der Basisvektor ist B K plus 1 und M, L minus K, M minus K. Also L minus K, M minus K.
L minus K oder L plus
K? N minus K. Genau, also das Problem ist halt, dass M irgendwie Indizes hat, aber ich quasi ja jetzt immer mit dem Basisvektor K weiter bin. Also eigentlich ist es auch nicht so richtig wichtig, welche Indizes da stehen. Wichtig ist, dass das tatsächlich immer Koeffizienten aus M sind. Und zwar von der passenden Zeile, damit es auch genau da steht. Die Indizes sind so ein bisschen gestört. Die sind nicht wirklich relevant. Aber also die eigentliche Botschaft, die man aus dieser Gleichung mitnehmen muss, ist, dass es Koeffizienten aus M gibt. Und die stehen halt dann genau da. Also das Problem mit den Koeffizienten ist halt irgendwie, dass der Eintrag M11, der ist halt in der Großmatrix, der Eintrag von K plus 1, K plus 1 ist. Und deswegen gibt es da dieses Minus K Offset. Okay. wir haben diese Abbildungsmatrix ausgerechnet. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Und jetzt können wir die Kästchenregel nutzen, weil wir irgendwie das Kästchen da haben und das Kästchen da. Und es ändert sich auch nichts, wenn wir da vorne weg noch x mal die Einheitsmatrix minus dieser Matrix rechnen, weil dann irgendwie die neue Kästchengestalt nichts ändert. Das heißt, in der Kästchenregel. Auf dem Spektrum, also so ein Eigenwert Lambda. Und dann ist die Aussage, die D Dimension des Eigenraums von Alpha bezüglich Lambda, also genau die geometrische Vielfachheit, ist beschränkt durch die algebraische Vielfachheit von eben jenem Lambda in R. So. Und wir wollen, also es gab einen Grund, warum wir 912 gemacht haben, wir wollen das jetzt benutzen. Da braucht man aber den alpha-invarianten Teilraum dafür und wir wollen als alpha-invarianten Teilraum umnehmen, also wir wollen umgehen, kennen und das soll der Eigenraum von Alpha sein. Also erstmal haben wir überhaupt, dass es irgendwie ein Teilraum ist, das ist schon mal gut. Und wenn wir jetzt noch eine Ordnung der Maße nehmen, dann sehen wir auch gleich, ob der Alpha invariant ist. Das ist der Eigenraum. Wenn ich also einen Vektor aus dem Eigenraum hernehme, dann ist es entweder der Nullvektor oder ein Eigenvektor zum Eigenvektor. Also in allen Fällen gilt halt, dass für alle U aus U, U abgebildet ist im Alpha, dann kann man das. Das gilt nämlich idealerweise für den Nullvektor und wenn es ein Eigenvektor ist, dann ist es ein Eigenvektor zum eigenen Lambda, weil wir dann im Eigenraum sind. Das heißt, wir bilden, wenn wir U abbilden mit Alpha, kommt dann Lambda mal U aus. U ist ein Teilraum, das heißt insbesondere das Lambda mal U wieder da drin. Und das war genau die Eigenschaft, Alpha invariant zu sein. Das habe ich da zwar weggespult, aber ich kann es links holen. Alpha invariant heißt einfach nur, dass für alle U aus U gilt, dass U hoch Alpha geschieht. Wir nehmen unseren Basisvektor. U bei der einen Norm. Das heißt, K ist jetzt unsere geometrische Vielfachheit. Und wir sehen, dass die algebraische Vielfachheit mindestens K sein muss. Es kann natürlich sein, dass Lambda noch eine Nullstellung von P Alpha, also von diesem Ausdruck hier ist, also von diesem Polynom. Aber wenn Lambda davon noch eine Nullstellung ist, dann können wir halt irgendwie nochmal den Faktor x minus Lambda abspalten. Insbesondere ist aber jetzt die algebraische Vielfachheit mindestens K. leicht andere Notation, aber im Wesentlichen steht da exakt das drin, was es bedeutet, dass das A C folgt. Gucken wir uns also jetzt an, wir haben gezeigt, dass aus A C folgt, wenn wir jetzt zeigen können, dass aus C B folgt und aus B A folgt, sind wir fertig. Dann machen wir das mal. Aus C folgt B. Okay, im Wesentlichen brauchen wir jetzt Notation dafür. Wir wollen irgendwie das Spektrum bezeichnen. Also, wir nehmen mal die Notation Zahl M her. Und ein Wert ist nochmal ein Zusammenwert N, so dass das Spektrum genau, also das soll eigentlich genau die eigene, also Lambda 1 bis Lambda N sollen genau die eigene Klasse sein. Das heißt, das Spektrum von Alpha ist genau die Menge Lambda 1 bis Lambda 1. Achso, ja, und dann brauchen wir die Mähnotation. Wir haben da so eine Rolle rumlaufen, die soll auch Namen haben, die heißt passenderweise Rho und I. Und für jedes I ist Antwort zu B hinaus. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch überlegen, was das eigentlich für B bedeutet. Sorry, meine Kritik wird immer kleiner. Das ist irgendwie erst Lambda 1 bis Lambda 1, dann Lambda 2 und dann kommt Lambda M. Ich muss dazu nicht wieder wischen.
Thank you.
Dienstag machen. Und ihr habt Gelegenheit, noch irgendwelche Fragen loszuwerden. Und ansonsten enden wir die Vorlesung. Also das Beispiel, was wir uns vorhin angeguckt haben, da war es ja irgendwie genau gleich. Da hatten wir irgendwie gesehen, dass die algebraische Vielfachheit, also wir haben halt irgendwie die Dimension des Eigenraums ausgerechnet. Also ich meine, das ist ein guter Hinweis. Also wenn die algebraische Vielfachheit 1 ist und Lambda tatsächlich einen Eigenwert, dann ist auch der Eigenraum mindestens 1, dann ist irgendwie direkt klar, dass die beiden gleich sind. Und in dem Beispiel von vorhin, wo wir irgendwie den Eigenwert 1 hatten, da haben wir festgestellt, dass die algebraische Vielfachheit halt genau 2 ist. Und da mussten wir uns jetzt überlegen, wie die Dimension ist. Und haben halt ausgerechnet, dass die Dimension in dem Fall zufällig auch tatsächlich genau 2 ist. Es kommen später noch Beispiele und ich fürchte, dass ich jetzt voll scheitere, wenn ich irgendwie spontan versuche, eine Matrix aufzuschreiben, in der die algebraische und die geometrische Vielfachheit verschieden sind. Aber ich kann es mal versuchen. Und zwar nehmen wir als Matrix, also als Abbildungsmatrix, irgendwie M ordentlich Standardbasis R hoch 3 und sowas, R hoch 2. Und wir nehmen als Abbildungsmatrix diese Matrix. Dann ist das charakteristische Polynom x minus 1 zum Quadrat. Das heißt, die algebraische Vielfachheit von 1 ist irgendwie 2. Wenn wir jetzt die geometrische Vielfachheit ausrechnen wollen, dann ist hier der Eigenraum von Alpha zum Eigenwert 1 gleich der Kern von Alpha minus einmal der Identität von Alpha, der Identität auf Tau. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder diese Matrixüberlegung anstellen, dann ist A minus einmal der Einheitsmatrix jetzt die Matrix 0, 0, 1, 0. Das heißt, die Matrix hat dann 1. Also das heißt, der Rang von A minus I n ist 1. Und das ist irgendwie die Dimension des Bildes von, von dem Bild von Alpha minus Identität auf Tau. So, das ist voll lässig. Also die Dimension von dem Bild sind der Rang dieser Matrix, der ist 1. Der Dimensionsformel ist also jetzt die R-Dimension von dem Kern davon. Und da dieser Kern genau der Eigenraum ist, ist das ein Beispiel, wo die Dimension des Eigenraums halt 1 ist und die ist halt echt kleiner als 2, das ist die algebraische Vielfachheit. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, dass die geometrische Vielfachheit tatsächlich echt kleiner als die algebraische Vielfachheit sein kann. Im Wesentlichen die Information über algebraische und geometrische Vielfachheit ausreicht.